Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Aus dem Pferdefleischskandal will die Bundesregierung erste politische Konsequenzen ziehen. Verbraucherschutzministerin Aigner veröffentlichte heute den Entwurf eines nationalen Aktionsplans. Er umfasst 7 Punkte. So soll bei Fleischgerichten künftig die Herkunft der Zutaten aufgeführt werden. Morgen beraten die Verbraucherminister von Bund und Ländern in Berlin über den Skandal um nicht ausgezeichnetes Pferdefleisch in Fertigprodukten.
Der europaweite Pferdefleischskandal nimmt immer größere Dimensionen an. Es geht um Fertiggerichte mit falsch deklarierten Fleischzutaten, die in großen Mengen auch nach Deutschland gelangt sind. Auch in Döner ist jetzt Pferdefleisch entdeckt worden. Die Verbraucherschutzministerin reagiert heute mit diesem nationalen Aktionsplan.
Der Kern ist erstmal ein europaweites Screening zu machen, ob das nur die Spitze eines Eisbergs letztendlich ist. Darüber hinaus wollen wir in Deutschland dieses noch ausweiten auf andere Fleischarten, zum Beispiel, ob es sich nur um Pferdefleisch gehandelt hat.
Konkret geht es um ein erweitertes Untersuchungsprogramm für Fleischzutaten, das über die EU-Vorgaben hinausgeht. Dazu aktuelle Verbraucherinformationen im Internet und per Telefonhotline und ein Frühwarnsystem durch Beobachtung von Warenströmen. Der NRW-Minister reagiert darauf heute skeptisch.
Aus meiner ersten Einschätzung geht es nicht weit genug. Und wie so oft bei Frau Aigner muss man dann auf die Umsetzung achten. Ankündigung alleine, wie in vielen anderen Fällen, reicht eben nicht.
Mehr noch, Verbraucherschützer verlangen, den Handel in die Pflicht zu nehmen.
Ministerin Aigner muss die Handelskonzerne zur Verantwortung ziehen, das heißt Strafrecht konkretisieren, hohe Strafandrohungen, damit die Konzerne motiviert sind, dafür zu sorgen, dass nur korrekte Ware ausgeliefert wird. Andernfalls müssen sie mit Millionenstrafen rechnen.
Morgen treffen sich die Verbraucherminister von Bund und Ländern, um über Aigners nationalen Aktionsplan zu beraten. Die Politik steht unter Druck. Das ganze Ausmaß des Skandals, heißt es, sei noch nicht abzusehen. Angesichts der europaweiten kriminellen Dimension fordern Verbraucherschützer von der Ministerin jetzt nicht nur schärfere Kontrollen, sondern vor allem auch härtere Strafen.
Im Zeichen einer schweren Wirtschafts- und Schuldenkrise waren die Zyprer heute zur Präsidentenwahl aufgerufen. Dabei hat der Kandidat der konservativen Opposition, Anastasiades, die erste Runde klar gewonnen. Er muss sich aber einer Stichwahl stellen. Das Euroland Zypern steht unter anderem wegen seiner hochverschuldeten Banken vor der Pleite. EU und Internationaler Währungsfonds prüfen, ob sie mit einem Milliardenhilfspaket einspringen.
Der Favorit heute bei der Stimmabgabe, der rechtskonservative Nikos Anastasiades. Am Abend sah es lange aus, als ob er bereits in der ersten Wahlrunde die absolute Mehrheit erringen könnte. Doch dann reichte es nicht ganz. Auf den Straßen Nikosias versammelten sich trotz der Kälte seine Anhänger kurz nach Schließung der Wahllokale, um gemeinsam die Auszählung zu verfolgen. Alle Zyprer wissen, dass dies eine Schicksalswahl für sie ist, denn der neue Präsident muss Zypern vor dem Staatsbankrott retten, der bereits Ende März droht. Anastasiades hat gute Beziehungen zu Brüssel. Er wird uns aus der Krise führen können. Anastasiades wird jungen Leuten helfen. Er wird uns Jobs bringen. Die Wirtschaftskrise Zyperns begann mit dem finanziellen Kollaps der Banken. Denn sie waren eng mit der griechischen Wirtschaft verbunden und stehen nun vor der Pleite. Im Juni letzten Jahres musste der damalige Präsident Christofias Brüssel um Finanzhilfe bitten. Doch danach weigerte er sich, die von der Troika verlangten Sparmaßnahmen umzusetzen. Die Krise ist inzwischen in der Gesellschaft angekommen. Aufgegebene Geschäfte überall, eine Arbeitslosenquote von mittlerweile 15%. Zypern braucht rund 17 Milliarden Euro, fast so viel wie das Bruttoinlandsprodukt des Inselstaats.
Zur Wahl in Zypern, jetzt direkt aus Nikosia, mein Kollege Richard Schneider.
So, hier in Zypern sind jetzt alle Stimmen ausgezählt worden. Demnach kommt Nikos Anastasiades auf 45,46% und der linksliberale Stavros Malas auf insgesamt 26,91%. Damit werden die beiden Männer nächsten Sonntag in die Stichwahl gehen. Doch kein Mensch zweifelt daran, dass der neue Präsident Anastasiades heißen wird nächsten Sonntag. Und damit gebe ich zurück zu Jan Hofer nach Hamburg.
Einer Milliardenhilfe für das hochverschuldete Zypern müsste der Bundestag zustimmen. Doch sowohl in der Koalition als auch in der Opposition gibt es viele kritische Stimmen. Anlass dafür ist unter anderem der Vorwurf, dass über die Banken in dem Mittelmeerland Geldwäsche in großem Stil betrieben wird.
Der deutsche Vertreter bei der EZB setzt auf den Machtwechsel in Zypern und macht Druck. Im Bericht aus Berlin drängt Jörg Asmussen auf eine schnelle Einigung über ein europäisches Hilfspaket. Andernfalls könnte Zypern sehr bald zahlungsunfähig sein. Das Land sei für die Eurozone dadurch systemrelevant,
dass ungeordnete wirtschaftliche Entwicklung, wie im Extremfall eine Zahlungsunfähigkeit, negative Auswirkungen auf andere Länder der Eurozone haben können. Und das ist im Falle Zyperns gegeben. Beispielsweise sind zypriotische Banken im großen Umfang in Griechenland engagiert, dass man gerade es mühsam unter hohen politischen und finanziellen Kosten stabilisiert hat.
In Berlin bezweifeln dagegen viele, dass eine Pleite Zyperns wirklich die ganze Eurozone gefährden würde. Vor allem müsse Zypern aber entschlossen gegen Steuerflucht und Geldwäsche vorgehen. Absichtserklärungen reichten nicht aus.
Wir müssen wissen, dass eine Zahlungsunfähigkeit von Zypern die Gesamteurostabilität gefährdet. Wir müssen wissen, wem helfen wir, russischen Milliardären oder kleinen Privateinlegern. Und wir müssen wissen, unter welchen Konditionen erfolgt das. Tun die Zyprioten was gegen Steuerflucht? Tun sie was gegen Geldwäsche? Machen sie sich auf den Weg zu Strukturreformen?
Ich sehe als Abgeordneter nicht nur die Finanzmarktstabilität, sondern auch die Interessen der Steuerzahler. Und ich finde, dass der Finanzsektor jetzt auch an der Reihe ist, 5 Jahre nach der Krise mal die Rechnung mit zu begleichen und nicht der Steuerzahler in Deutschland, der nichts mit dem zypriotischen Bankensystem zu tun hatte.
Auch eine neue Regierung in Zypern dürfe keinen Blankoscheck bekommen.
Die EZB fürchtet die Pleite Zyperns, die Bundesregierung eine öffentliche Debatte über neue Hilfsmilliarden aus dem Bundeshaushalt. Auf die Unterstützung der Opposition wird die Kanzlerin diesmal nicht zählen können. Aber auch in der Koalition möchten es viele Abgeordnete vermeiden, mit diesem heißen Eisen in ihren Wahlkreisen konfrontiert zu werden.
Angesichts der andauernden Kämpfe in Syrien fliehen immer mehr Menschen aus dem Land. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen schätzt, dass inzwischen mehr als 830.000 Syrer in den angrenzenden Staaten Schutz gesucht haben. In Jordanien sind die Flüchtlingslager bereits völlig überlastet. Das Land stößt an seine Grenzen.
100.000 Syrer leben mittlerweile im jordanischen Flüchtlingscamp Zaatari. Syriens südlicher Nachbar hat nach eigenen Angaben 350.000 Menschen aufgenommen und ist zunehmend überfordert. Schon die Versorgung der Flüchtlinge mit Wasser ist schwierig. Jordanien zählt zu den trockensten Ländern der Erde. Das Technische Hilfswerk ist im Auftrag von UNICEF für die Wasserversorgung in Zaatari zuständig.
Teilweise haben die Leute draußen in der Umgebung deutlich weniger Wasser pro Kopf als die Flüchtlinge hier im Camp. Das sorgt als manchmal auch für Spannung. Ne?
Jordanien ist kein reiches Land. Syrische Flüchtlinge leben auch in den Städten, sind dort auf Hilfe angewiesen. Das belastet den Staatshaushalt. Subventionen für Gas und Benzin wurden deutlich gekürzt, die Preise steigen. Dabei gibt es auch arme Jordanier, die Unterstützung brauchen und derzeit leer ausgehen. Alles kriegen die Syrer, beklagt sich diese Frau. Sind wir nicht auch Menschen wie die? Wir haben auch Kinder, die studieren wollen und wir wollen auch leben. Es ist schon genug, dass Jordanien die Flüchtlinge überhaupt aufnimmt, meint der Leiter einer islamischen Hilfsorganisation in Amman. Jetzt muss die internationale Gemeinschaft, jetzt müssen die Golfstaaten Jordanien helfen. Das Camp Zaatari wächst immer weiter. Täglich kommen mindestens 1.000 Flüchtlinge an, Tendenz steigend. Jordanien ächzt unter den Lasten und im Land rumort es. Der bislang noch stabile Nachbar von Syrien braucht dringend Unterstützung.
In Ecuador stellt sich Präsident Correa zur Wiederwahl. Umfragen zufolge kann der linksgerichtete Politiker mit einem klaren Sieg bereits in der ersten Runde rechnen. In dem Andenstaat stimmen die mehr als 11 Millionen Wahlberechtigten heute auch über die Mitglieder der Nationalversammlung ab. In Ecuador gilt für alle Bürger zwischen 18 und 65 Jahren eine Wahlpflicht. Die Wahllokale schließen am späten Abend.
Das Kosovo hat den 5. Jahrestag seiner Unabhängigkeit gefeiert. In der Hauptstadt Pristina kamen tausende Menschen zu einer Parade der kosovarischen Sicherheitskräfte. Das Kosovo gehörte früher zu Serbien. Europas jüngster Staat wird von großen Teilen der internationalen Gemeinschaft anerkannt, darunter auch Deutschland. Serbien dagegen und die serbische Minderheit im Kosovo lehnen die Regierung in Pristina ab und betrachten das Land weiter als abtrünnige serbische Provinz.
Vor zehntausenden Menschen hat Papst Benedikt XVI. Heute das Angelusgebet in Rom gesprochen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche erteilte den Segen zum vorletzten Mal vor seinem Rückzug. Unter großem Jubel trat der 85-Jährige an das Fenster seines Arbeitszimmers. Er forderte die Gläubigen zur Erneuerung auf. Der Papst will am 28. Februar aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten.
Tosender Applaus schlug ihm entgegen, als Papst Benedikt XVI. Zum vorletzten Mal anlässlich des Angelusgebetes an das Fenster des Apostolischen Palastes trat. Viele 10.000 Menschen auf dem Petersplatz wollten ihn noch einmal erleben und nicht wenige waren zutiefst gerührt.
Ich danke euch vor allem für die zahlreichen Beweise eurer Verbundenheit und für euer Gebet in diesen für mich schwierigen Tagen. Ich bitte euch von mir und der römischen Kurie, besonders in der heute beginnenden Woche nahe zu sein, während wir die alljährlichen Exerzitien begehen.
Klar ist inzwischen, dass die Wahl des Nachfolgers wesentlich früher als ursprünglich geplant stattfinden könnte. Eine zweiwöchige Wartezeit nach Eintritt der Sedisvakanz erscheint vielen zu lange.
15 Tage sind eigentlich vorgesehen, aber das soll eigentlich eine Wartezeit sein. Wir wissen also nicht genau, wann das genau sein wird. Es liegt aber auf jeden Fall in der Gewalt der Kardinäle, das zu entscheiden.
Und so könnte es schon weit vor Beginn der Osterfeierlichkeiten im Vatikan einen neuen Pontifex Maximus geben.
Zum Sport. Der 1. FC Nürnberg bleibt in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Mit einem 2:2 gegen Hannover 96 retteten die Franken einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Im zweiten Sonntagsspiel unterlag 1899 Hoffenheim dem VfB Stuttgart mit 0:1. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Harnik bereits in der dritten Minute. Die Tabelle: Bayern München dürfte die deutsche Meisterschaft kaum noch zu nehmen sein. Dortmund und Leverkusen mit Kurs auf die direkte Champions-League-Teilnahme. Frankfurt, Freiburg und Hamburg auf den weiteren internationalen Plätzen. Hannover ist Achter vor Schalke. Die zweite Hälfte: Stuttgart verbessert sich auf Rang 12, dahinter Düsseldorf und Nürnberg. Hoffenheim bleibt auf dem Relegationsplatz. Augsburg und Greuther Fürth auf den Abstiegsrängen.
Marcel Hirscher gewinnt den Slalom der Herren bei den alpinen Skiweltmeisterschaften in Schladming vor Felix Neureuther und Mario Matt. Dem Österreicher gelingen zwei herausragende Durchgänge auf der sehr selektiven Planeipiste. Bereits nach dem ersten Lauf liegt er in Führung, bringt diesen Vorsprung auch im Finale ins Ziel und ist damit Weltmeister. Das Duell gegen Felix Neureuther, das schon die gesamte Slalom-Saison prägt, bestimmt auch dieses letzte WM-Rennen. Neureuther bestätigt dabei seine sehr starke Form und gewinnt am Ende die Silbermedaille. Für die deutschen alpinen Herren das erste Slalom-WM-Silber seit 1989. Für Neureuther selbst ist es sein bislang größter sportlicher Erfolg.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 18. Februar.
Ein Hochdruckgebiet sorgt morgen vor allem in der Westhälfte Deutschlands für teilweise freundlicheres Wetter, zieht sich dann aber zurück. Von Skandinavien rückt ein Tief nach und bringt uns von Nordosten wieder Regen und Schnee. Heute Nacht gibt's vielerorts Nebel oder Wolken, die vor allem in der Südwesthälfte auch Lücken haben. Vereinzelt fallen noch ein paar Tropfen oder Flocken. Am Tag ist es neben Wolken und Nebelfeldern zum Teil freundlich. Am häufigsten zeigt sich die Sonne Richtung Westen. Im Nordosten zieht später wieder Schnee und Regen auf. Morgen zunächst schwacher, später im Nordosten auffrischender Westwind. An der Ostsee am Abend starke bis stürmische Böen. Heute Nacht meist Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost im Allgäu bis minus 8 Grad. Morgen im Vogtland 0, sonst 1 bis 6, am Niederrhein bis 8 Grad. In den nächsten Tagen sinken die Temperaturen wieder. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist es überwiegend stark bewölkt. Gebietsweise fällt Schnee. Richtung Westen kann auch noch Regen dabei sein. An der Ostsee bleibt es windig.
Um 22.45 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska zu diesen Tagesthemen. Armutszuwanderung nach Deutschland. Großstädte sehen sich überfordert. Außerdem ausführliche Berichte von der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.